Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo die SPÖ, man könnte sagen, ein Demokratie-Experiment wagt, weil das, was momentan passiert, ist alles andere als typisch für die Sozialdemokratie in Österreich. Und insofern werden wir uns natürlich mit diesem Experiment beschäftigen. Das heißt, wir werden heute mal irgendwie schauen, was so alles in den Wochen bis zum Parteitag passiert ist, beziehungsweise noch passieren wird. Und ich finde das durchaus persönlich sehr spannend und bin noch gespannter drauf, was die anderen, die heute an den Mikrofonen sind, für euch dazu zu sagen haben. Und das sind zum Beispiel der
Stefan,
Dieter
und Werner
und meine Wenigkeit, der Axel. Ja, wie gesagt, Mitgliederbefragung, Stimmungsbild. Viele Mitglieder interpretieren es tatsächlich auch als Wahl, obwohl die Wahlkommission und der Vorstand der Partei die ganze Zeit so, na, so ist es aber nicht, der echte Wahl irgendwie, das können wir doch nicht zulassen bei unseren Mitgliedern. Dass es auch anders gehen kann, hat man in einigen anderen Ländern schon gesehen, zum Beispiel
in Deutschland 2019 die SPD-Mitgliederbefragung. Ich habe mich von Anfang an gefragt, wieso ist es in Österreich nicht möglich, wenn man sich dazu entschließt, die Basis und die Mitglieder einzubeziehen, das dann von Anfang an in einem ordentlich demokratischen Verfahren aufzustellen. Und diese Entscheidung ist von Anfang an nicht gewählt worden, was ich äußerst bedauerlich fand. Es zeigten sich eine ganze Reihe von erheblichen Demokratiedefiziten. An erster Stelle stand im Gegensatz zum deutschen Prozedere, das von Anfang an, vom Beginn des Prozesses an es gewählt wurde, dass ein zweistufiges Verfahren in Deutschland gewählt wurde, wo auch eine Stichwahl der beiden Kandidaten-Duos mit den meisten Stimmen von Anfang an vorgesehen war, die dann auch dann zu dem Ergebnis geführt hat, dass das Kandidaten-Duo der Basis, Klara Geiwitz und Norbert Walter-Borjans, sich durchsetzen konnten gegen Scholz und seine Partnerin. Jetzt bin ich unsicher, was die Klara Geiwitz? Okay. Und ein weiteres Demokratiedefizite, die sich gezeigt haben, war, dass in dem deutschen Verfahren von Anfang an eine ganze Reihe über das ganze Land von Mitgliederversammlungen vorgesehen waren, in denen sich die ganzen Kandidaten-Duos vorstellen konnten. Und diese Mitgliederversammlungen waren auch äußerst gut besucht und da konnte ein wirklich demokratischer Prozess stattfinden. Im österreichischen Verfahren war das nicht vorgesehen und was das weitere erhebliche Demokratiedefizit war, dass die ganzen Medienkanäle der Partei und vor allem die sozialen Medien nahezu ausschließlich genutzt wurden, um für eine Kandidatin, damals noch Pamela Rendi-Wagner, Werbung, um nicht zu sagen Propaganda zu machen und den anderen Kandidaten nicht einmal Zugang zu den Mitgliederdaten gewährt wurde, um Informationen an die Parteimitglieder zu bringen. Es blieb einzelnen Bezirksorganisationen, wie zum Beispiel im dritten Bezirk in Wien und anderen Bezirksorganisationen vorbehalten, alle drei Bewerberinnen einzuladen und auch Selbstvorstellungen dieser Bewerberinnen zu verschicken, das allerdings nicht durch die offiziellen Kanäle der Bundespolizei.
Was die Stapo hat die Einladungen für uns gemacht.
Der Bundespartei gemacht wurde. Und es grenzt jetzt eigentlich an ein Wunder, dass dieser Prozess so geendet hat. Aber mich persönlich freut das sehr. Das Ergebnis.
Vielleicht noch eine Randbemerkung dazu. Ich finde, dass Deutschland abseits dessen irgendwie, wie das Prozedere stattgefunden hat, auch mit der Entscheidung, wir schaffen einen Einzelvorsitz ab und machen einen Doppelvorsitz, einen sehr fortschrittlichen Weg gegangen ist, weil ich glaube, einer Sozialdemokratie steht es gut an, das Bild nach eines Kollektivs nach außen zu präsentieren und nicht eines Führers, eines höheren Wesens, eines Gottes, eines Kaisers, eines Tribuns, der aus ihr retten wird. Ja, manche haben ein Zitat erkannt irgendwie. Aufgabe an unsere Hörerinnen, schaut bitte mal nach, wer bis 1945 SPÖ-Vorsitzender war.
Ich kenne die Antwort. Aber ich möchte da einhaken, was der Werner gesagt hat. In Wirklichkeit ist ja die Partei in diesen demokratiepolitischen Prozess hineingestolpert. Das war ja nie angedacht, dass man das überhaupt macht. Deswegen hat das Statut ja auch gar nichts dafür vorgesehen, wie man da tun könnte. Weil man hat einfach sich darauf verständigt, dass es jetzt einen Showdown zwischen zwei Kandidaten gibt, dabei mal eine Rende Wagner und den Hans-Peter Doskozil. Hans-Peter Doskozil hat klar erkannt, dass er auf einem Bundesparteitag keine Chance haben wird, ja, weil natürlich sämtlich die Parteieliten sich natürlich auf die Vorsitzende, auf die aktuelle Vorsitzende eingeschworen haben. Und somit hat er diese Mitgliederbefragung quasi erzwungen. Ja. Eine Mitgliederbefragung ist natürlich im Statut vorgesehen, aber ist halt nur eine Befragung. Der Christian Deutsch wurde ja auch nicht müde, immer wieder zu betonen, dass das natürlich nicht verbindlich ist und dass das gar keine Aussagekraft hat, sondern nur ein Stimmungsbild wiedergibt und somit auch gar nichts entscheiden kann. Was formal natürlich richtig ist, aber ob das gescheit war, im Fernsehen das so zu unterstreichen, ist eine andere Geschichte. Man hätte sich nämlich durchaus auch auf den Standpunkt stellen können, wir fragen das ab und das, was dann rauskommt, dem fühlen wir uns verpflichtet. Ja, das wäre ja durchaus auch denkbar gewesen. Und die große Kutzpe war dann tatsächlich, wie dann aufgrund Initiativen von anderen, aber dann schlussendlich ein Dritter in den Ring gestiegen ist und dann das Mitgliederbefragungsergebnis da war, das in Wirklichkeit gar nichts ausgesagt hat. Also so gesehen hat Christian Deutsch recht gehabt, weil Drittel, Drittel, Drittel ist so quasi der Gauss par excellence. Das heißt, man hätte auch im Bundesparteitag gar keine Verpflichtung irgendwie ableiten können bei Drittel, Drittel, Drittel.
Ja, das haben manche anders gesehen. Manche waren ja der Meinung, einer liegt 2% vorne und deswegen müssen alle...
Genau, dann hätten wir auch einen Bundespräsident Hofer gehabt, ne, wenn das so wäre. Aber sei es drum, ja. Jetzt hat es diese Drittel, Drittel, Drittel Parität gegeben und dann das Spannende an diesem demokratiepolitischen Prozess war ja dann diese Vorstandssitzung, wo es darum gegangen ist, blöde Geschichte, was machen wir jetzt? Ja. Und da ist ja heiß diskutiert worden, ich meine, ich war nicht dabei, aber was man so hört, ne, ist ja wirklich heiß diskutiert worden, weil natürlich es schon starke Kräfte gegeben hat, gesagt, Alter, das können wir jetzt nicht machen, das so durchziehen, wir brauchen eine Stichwahl. Natürlich jetzt da hat derjenige, der ursprünglich gesagt hat, nein, Mitgliederbefragung, war auf einmal gegen die Stichwahl, weil da hat er gemerkt, da ist er vielleicht dann tot, zweiter. Also insofern, der Prozess ist ja in Wirklichkeit der große Skandal. Dass eine Mitgliederbefragung gegeben hat, die de jure nicht verpflichtend war, halte ich jetzt nicht für den große demokratiepolitische Manko. Das muss man ändern, da muss man in die Zukunft schauen, was man in der Zukunft machen kann, um das zu legitimieren, damit es auch verpflichtend wird. Ja, aber grundsätzlich ist das noch nicht so die Dramatik gewesen. Die Dramatik ist in Wirklichkeit passiert, dass man sich entschieden hat, jetzt am Wahlprozedere nicht nur mal was zu ändern, sondern diese Stichwahl einfach auszusparen, die eigentlich ja, diese Aussparung ja nur dafür gedacht war, wenn die Bämmerler gegen den Tosca antritt. Aber geänderte Rahmenbedingungen bedarfen geänderte Prozedere. Weil sonst, sind wir genau in der Rue de la Gac, das mein Papa sagen, in der wir dann waren. Ne? Und die Entscheidung im Vorstand war ja denkbar knapp. Ich glaube, jetzt 25, 22.
So genau, was, ne? Drei so Stimmen
Unterschied. Größenordnungsmäßig. Also alleine das hätte ja schon zum Denken geben müssen.
Ich finde, dass das eigentlich Tragische ist, dass wir eigentlich seit Jahren ein Prozedere dafür haben sollten, weil basierend auf den Ergebnissen einer Mitgliederbefragung ist am Welser Parteitag 2018, wenn ich mich recht erinnere, ist eine Statutenreform zur Abstimmung gestanden, die eine Direktwahl des oder der Vorsitzenden vorgesehen hätte, die dann nicht abgestimmt werden konnte, weil die meisten Delegierten, nicht die meisten, sondern so viele Delegierten Fußball schauen waren, dass der Parteitag nicht mehr abstimmungsfähig war.
Es ist eine Statutenänderung, bedarf immer einer Zweidrittelmehrheit und die Zweidrittel waren dann nicht mehr da. Also für die Anträge hat es gereicht, aber für die Statutenänderung nicht.
Gleichzeitig muss man der Fairness halber auch dazu sagen, also jeder von uns, der schon einmal auf Parteitagen war, weiß irgendwie, dass schon öfter was abgestimmt worden ist, wo man sich nicht so ganz sicher war, ob überhaupt noch genug Stimmberechtigte da sind. Und das war halt auch das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass irgendwer mitten auf einem Parteitag gefordert hat, stellen wir bitte irgendwie fest, ob wir jetzt noch beschlussfähig sind.
Mhm. Ah, das mit der Beschlussfähigkeit kenne ich zum Beispiel jetzt aus der ÖGJ, das hatten wir auch einmal so, plötzlich waren die Leute nicht mehr da, na, wo sind sie? Und dann hat einer gesagt, heißt Leute von der Mandatsprüfungskommission, bitte alle noch einmal einchecken, weil wir haben die Zahlen nicht mehr. Aber die Mitgliederbefragung, das war ein heißes Thema bei mir in der Firma, obwohl nicht viele politisch sind, sie wissen halt alle, dass ich in der SPÖ bin und sage, na, wer wird's jetzt und so weiter und wo bist du jetzt da, bist jetzt der Tosco oder da, sage ich, na, warte mal, wir haben einmal eine Befragung, ja. Das ist eingeleitet worden, dann halt, Andi Babler meldet sich auch gut, jetzt haben wir drei Leute und nachher dann das Ergebnis da war, na, jetzt wird der Tosco der neue Chef, sage ich, nein, wieder nicht. Na, wieso nicht? Das steht ja da. Da, da steht er auf Erster, sage ich, nein Leute, noch einmal, ganz einfach erklärt, das war eine Befragung, ja. Das ist genauso, wenn wir in der Firma Befragung irgendwas machen, ja, dann ist das ja auch nicht gleich bindend, sondern da gibt es jetzt einen Parteitag und dort wird gewählt. Aha, aber jetzt wieder so, oder? Ich weiß nicht, wie oft ich dort diskutiert habe und was auch immer, weil ich, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Jahren auch schon Mitgliederbefragung, das glaube ich ums Parteiprogramm gegangen, oder? Soweit ich weiß.
Parteiprogramm, ja. Und ein paar Strukturfragen, ja. Also das war die vorletzte, ne? Und dann genau. War ja noch diese Befragung, die Rendi zu sich selbst initiiert hat.
Ah, ich glaube, die habe ich verschlafen, Entschuldigung. Das war also, ja. Aber trotzdem, ja. Es war mein, ja.
Ich möchte noch was sagen zu dem, was der Werner zur Mitgliederversammlung gesagt hat. Das ist durchaus typisch in anderen europäischen Ländern, dass das passiert, dass Mitgliederversammlungen sind und nicht nur europäische. Also schauen wir uns die Vorwahlen in den Vereinigten Staaten an, wo ja quasi da Kokos. Quasi... öffentlich durch Abstimmung mit den Füßen quasi, also wo quasi so Gruppen gebildet werden. Das heißt also, das ist durchaus State of the Art, ja, so Mitgliederversammlungen zu machen. Und was mich aber schon begeistert hat, war in der Auseinandersetzung bei uns in der Bewegung, dass Andi Babler ohne eine Verpflichtung sowas machen zu müssen, das selbst initiiert hat. Natürlich auch, um sich selber innerhalb der Partei bekannter zu machen, keine Frage, aber das ist ja legitim. Das heißt, der hat damit angefangen, tatsächlich innerparteilich sich in Position zu bringen und tatsächlich präsent zu sein. Und du hast vollkommen recht, in der Landstraße, das war großartig, in Floridsdorf war er. Das heißt also, er überall dort, wo man ihn eingeladen hat, ist er gekommen und das hat natürlich auch genau diese Stimmung erzeugt, die für so eine Wahlbewegung oder Mitgliederbefragungsbewegung notwendig ist. Und dann hat man gemerkt, dass der Hans-Peter Tosco ziel nervös wird und dann hat der auch angefangen zu touren. Die einzige, die nicht getourt ist und auf die Partei Eliten gesetzt hat, war nach wie vor die gewählte Vorsitzende. Das war wahrscheinlich auch der Kardinalsfehler, der ihr da passiert ist, dass sie eben hier aufs falsche Pferd gesetzt hat, nämlich auf die Partei Eliten. Ist auch eine Strategie. Ist aber so in der Form halt dann nicht aufgegangen.
Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr und mehr entsteht in mir das Gefühl, sie wollte einfach nicht mehr. Und deswegen hat es drauf geschrieben. Ich sage mein Gefühl, ja. Was ich halt schon teilweise tragisch finde, ist jetzt unabhängig irgendwie von einer Person das Demokratieverständnis von anderen irgendwie. Es ist die Veranstaltung im Dritten irgendwie schon angesprochen worden, die ja unsere Sektion mitorganisiert hat. Ich bin im Dritten und
in Floridsdorf
braucht man,
meiner Sektion mitorganisiert
genau, worden. Braucht man jetzt kein Hehl draus machen, dass wahrscheinlich zumindest unter den aktiven Mitgliedern im dritten Bezirk war die Stimmung sehr, sehr eindeutig für einen Kandidaten, für den Andi Babler. Aber der guten Fairness halber irgendwie haben wir dann als Bezirkspartei auch die anderen beiden Kandidaten eingeladen. Vom Tosco Zill ist aus dem Büro eine Antwort von irgendeiner Büromitarbeiterin gekommen, hat keine Zeit. Von der damals noch Vorsitzenden ist noch nicht einmal eine Antwort gekommen, irgendwie, was ich halt schon für sehr bedenklich halte, irgendwie, wenn es da als Bezirksorganisation, weißt, es haben niemand die Sektionen gemacht, die Babler veranstaltet, sondern wirklich dafür gesorgt, dass die Bezirkspartei sie einlädt, sie ist noch nicht einmal eine Antwort gekommen. Also das ist...
Da haben wir in Floridsdorf andere Erfahrungen. Die Pamela Rendi-Wagner war bei unserer Bezirkskonferenz die Gastreferentin und sie war hervorragend auf dieser Konferenz. Andi Babler, das war eine Initiative von mehreren Sektionen, das war nicht über die Bezirkspartei, sondern das waren Sektionen. Hans-Peter Tosco-Ziel weiß ich gar nicht, ob den jemand eingeladen hat, aber was wir schon gemacht haben, ist, wir haben Fragebögen an alle drei Kandidaten ausgeschickt und von Rendi-Wagner und Babler sind Antworten gekommen, von Tosco-Ziel nicht.
War es nicht so, Dieter, ich weiß es echt nicht irgendwie, war es nicht so, dass eigentlich bei euch schon längst ausgemacht war, wer auf der Bezirkskonferenz als Gastreferent ist, weil normal ist ja das Monate im Vorhinein.
Ja, das war zu einem Zeitpunkt, wo Andi Babler noch gar nicht kandidiert hat.
Ja, aber war es auch nicht, zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt nicht klar war, dass es überhaupt...
Schon, aber doch, es war schon zu dem Zeitpunkt klar, dass es zu einem Showdown kommen wird, also dass die Mitgliederbefragung passieren wird, die war schon klar und es war auch wirklich ein tolles Referat von der Genossin René Wagner, also es hat wirklich funktioniert, also es war wirklich ganz, ganz großes Kino und es hat von unserer Seite her, als jetzt da spreche ich als Sektionsleiter, auch eine deutliche Solidaritätskundgebung zur damaligen Vorsitzenden gegeben, weil natürlich selbstverständlich klar war, dass das wenn es zwei Polaritäten gibt, wenn es eine duale Geschichte ist, dann wissen wir ganz genau, was da zu passieren hat. Dass Andi Babler dann kandidiert, hatten wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht auf dem Schirm. Ja, das stimmt.
Na, bei mir in Otterkring war ja auch eine Bezirkskonferenz gehabt, wir hatten als in Peter Hacker, genau, ja, als Gastreferent und nachher dann als Kaisers kommt ein Überraschungsgast und ich denke mal so, es wird sie sein. Naja, manche sagen, naja, schauen wir mal, fange ich an, okay, komm, ja, Überraschungsgast, ja, und nachher dann, und ich bin halt auch Mitarbeiter, und nachher dann, ich sehe sie, war sie halt da, auch eben ihre Brandrede gehalten, dann auch Diskussion natürlich, ja, auch die war auch sehr heftig, wie ich mitbekommen habe, wo dann halt manchen auch Genossinnen ein bisschen so, hey, ich musste jetzt sozusagen mal die Meinung sagen, gehört ja auch dazu, ja, dass man sich halt unterhält, ja, und aber das, was ich aber gemerkt habe, dass die damalige Vorsitzende, die Pam, dass sie aber trotzdem immer zu jeder Bezirkskonferenz gegangen ist, sie war auch entweder bei der Mauerthausen Gedenkfeier dabei, also so eine Art Tour, würde ich sagen, hat sie gemacht.
Wann war ich eine Bezirkskonferenz? War
schon im klar? Februar.
Okay.
Ich würde auch noch gern was dazu sagen. Ich möchte dir, Axel, in dem Punkt klar widersprechen. Ich glaube nicht, dass es auf einer rein so psychologisierenden Ebene nur zu verstehen ist, was da passiert ist, dass sie nicht mehr wollte. Ich glaube, das ist schon einer politischen Analyse zugänglich. Und ich kann es jetzt einmal nur von meiner ganz persönlichen Wahrnehmung schildern. Ich war durchaus lange Zeit, habe ich mich als Unterstützer von ihr gefühlt. Und für mich gab es einen ganz klaren Bruch. Und das war im Jänner 2023. Wie sie migrationspolitisch, es gab ja schon länger dieses Doskozil-Kaiser-Papier und dann noch einmal im Jänner 23, 5. Jänner oder so, eigentlich dieses Doskozil-Kaiser-Papier noch einmal rechts überholt hat. Und diese Sätze gesprochen hat von irregulärer Migration reduzieren und stoppen. Und ich glaube, dass damit ein Bruch vollzogen worden ist und dass damit die Unterstützung der Linken, Parteigängerinnen und Parteigänger wie mir, hat sie damit ganz klar verloren aus politischen Gründen. Und ich denke mir, dass sich da in unserer Partei auch was gezeigt hat, was sich in der Gesellschaft zeigt. Wenn man sozusagen dem Rechten und dem rechten Flügel in unserer Partei nachläuft, dann schwächt das die eigene Position. Und genau das ist für mich bei Pamela Rendi-Wagner passiert. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann unglaublich froh über diesen Prozess, der begonnen hat. Und dass dann, und das muss man auch dazu sagen, der Name, der noch nicht gefallen ist, ist Nico Kowal. Dass wir jetzt Andi Babler als Parteivorsitzenden haben, ist das Verdienst von Nico Kowal, der rechtzeitig aufgezeigt hat vor der entscheidenden Parteipräsidiumssitzung, dass er antritt und damit das Kandidatenfeld erweitert hat und damit die Parteigremien gezwungen waren, das Kandidatenfeld zu öffnen. Und erst danach hat Andi Babler gesagt, ich kandidiere auch. Nico Kowal war Dienstag, Parteipräsidium war Mittwoch und Andi Babler hat am Donnerstag seine Kandidatur bekannt gegeben. Das war im März.
Mhm. Ja. Stimmt schon, Niki Kowal war der allererste überhaupt, der das quasi artikuliert hat, dass er zur Verfügung steht. Und natürlich hat sich dann ein großes Bewerberinnenfeld aufgetan. Mhm. Ich bin ja sehr froh, dass schlussendlich drei Kandidatinnen übrig geblieben sind. Ich bin mir nicht sicher, wie das Ganze abgelaufen wäre mit 73 Kandidatinnen und Kandidaten. Wobei natürlich selbstverständlich auch hier in dem Wahlprozedere ja einiges schiefgelaufen ist, weil man mit der Situation komplett überfordert war und nicht gewusst hat, wie man damit umgeht. Man hatte dann im Nachhinein quasi diese Kriterien eingeführt, die ich grundsätzlich auch für gescheit halte, dass es Kriterien gibt.
Aber man hätte von Anfang an sagen
müssen. Richtig, genau. Nur das hat man eben verschwitzt oder verschlafen oder nicht berücksichtigt, weil man immer von dieser Dualität ausgegangen ist. Es gibt einen Showdown zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Das war das Dogma. Man hat nicht weiter gedacht, dass Leute wie der Niki Kowal oder dann die Giraffe oder noch schlimmer, der Martin Sellner, gibt, die sich ebenso bewerben. Ja? Und das war ein großer Fauxpas, dass man das nicht einfach von vornherein mitgedacht hat.
Ich glaube, also ich würde es also sagen, irgendwie, es ist nicht der Verdienst von Niki, sondern der Verdienst, dass der Andi Babler Vorsitzender werden konnte, sind die tausenden SPÖlerinnen, die tausenden überzeugten Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, die sie in einer unglaublichen Kampagne eingebracht haben. Der Niki hat ein Stück weit die Türe aufgemacht. Genau. Ja. So glaube ich, kann man es irgendwie zusammenfassen. Ist, ja, der Niki hat quasi die Logik der Bürokratie durchbrochen. Da gibt es zwar ganz oben, die matchen sich aus irgendwie. Und dann hat wie aus der Basis gesagt, nein, bei dem Spiel spiele ich nicht mit und deswegen habe ich meinen Hut in den Ring irgendwie. Was du vorher angesprochen hast, Werner, ist völlig klar irgendwie, ich glaube, es war nicht nur für die persönliche Bruch, sondern was die Randy Wagner mit diesem Sorge zur irregulären Migration, was für ein perverser Begriff in Wirklichkeit, schlicht und einfach mit einer Reihe von Grundprinzipien der Sozialdemokratie gebrochen hat.
Ja. Einen Punkt noch, ich wollte natürlich in keiner Weise die Babler-Unterstützerinnen, deren Teil ich selber war, in ihren Verdiensten schmälern, aber es kommt genau darauf an, es gibt historische Momente und der Nico Kowal hat diesen historischen Moment, dieses Möglichkeitsfenster, das sich da für einen kurzen Zeitraum aufgetan hat, genutzt und das ist sein Verdienst.
Das war's wieder mal mit unserem Podcast. Wir werden uns beim nächsten Mal, wie könnte es auch anders sein, mit dem Parteitag beschäftigen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet es ihn weiter. Ihr findet ihn wie immer auf unserer Website, auf Widerstand, auf unsere ganzen, auf Widerstand.at, entschuldigt, dass ich es verkürzt gesagt habe, auf unsere ganzen Social Media, auf die ganzen Podcatcher. Verbreitet ihn weiter, gebt uns Rückmeldungen. Zu den letzten kriegen wir immer mehr und mehr Rückmeldungen. Das freut uns sehr irgendwie. Natürlich freuen wir uns auch über Kritiken, über Vorschläge für neue Themen. Schreibt uns einfach an kontakt@widerstand.at. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, wie immer, mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.